Umweltkonzentrat.
Herzlich willkommen zum heutigen Umweltkonzentrat auf Radio Lore 90,2. Mein Name ist Aldo Segler. Schön, dass ihr mit dabei seid. Heute geht es um das Thema Plastikmüll in all seinen Facetten. Dazu haben wir verschiedene Menschen interviewt, zum Beispiel Herrn Dr. Morschek von der Uni Rostock, dann den Professor Dr. Bornscheuer von der Uni Greifswald. Dazu gibt es dann auch noch einen Beitrag von Radio Korax aus Halle. Ja, Plastikmüll ist eines der aktuellen großen Umweltprobleme. Seit es vor knapp 100 Jahren erfunden wurde, hat es in alle Bereiche des Lebens massenhaft Einzug gehalten und bringt auch viele Probleme mit sich. Insbesondere die Vermüllung durch Plastik ist enorm. Deshalb hat die Bundesregierung zum 1. April eine Selbstverpflichtung des Einzelhandels angestoßen, damit dort keine Plastiktüten kostenfrei mehr ausgegeben werden. Hätte die Industrie dies nicht gemacht, so hätte die Bundesregierung ein Gesetz beschließen müssen. Um dieses Thema und anderes sprach unsere Redakteurin Helena mit Dr. Morschek vom Institut Abfallwirtschaft und Stoffkreisläufe der Uni Rostock.
Vielleicht fangen wir einmal mit etwas ganz Simplen an, und zwar Plastik. Mal ganz naiv gefragt, was ist überhaupt das Problem an Plastik? Wieso ist Plastik so schlimm?
Plastik ist nicht schlimm.
Nicht?
Nein. Stellt sich eine Welt ohne Plastik vor? Ich will sie mir nicht vorstellen.
Und trotzdem ist das jetzt so ein Disput, und das soll ja dazu führen, dass Plastik letztendlich weniger konsumiert wird in Form von Plastiktüten, also dass diese weniger verkauft und auch weniger genutzt werden. Wieso ist das das Ziel? Wieso ist das erstrebenswert?
Das ist das Ziel der Europäischen Union, weil in den meisten Ländern der Europäischen Union diese Kunststofftüten nicht in die Sammelsysteme zurücklaufen oder zu einem zu großen Teil nicht zurücklaufen. Für Deutschland besteht das Problem nicht, aber wir müssen ja Regelungen der EU umsetzen, ob uns das gefällt oder nicht. Also mit nicht gefallen meine ich jetzt mich, nicht die Bundesregierung, weiß ich nicht.
Was passiert denn mit diesen Plastiktüten, wenn sie nicht zurücklaufen?
Wenn sie nicht zurücklaufen, liegen sie in der Regel rum in den Ländern. Das können Sie ja in einigen Ländern auch sehen, wenn Sie reisen. Italien zum Beispiel hat darauf reagiert, dass sie Kunststofftüten schon länger verboten haben und ersetzt haben durch biologisch abbaubare Tüten, in der Hoffnung, dass sie, wenn sie dann rumliegen, sich wenigstens abbauen, was ja zum Teil dann auch funktioniert, wenn sie nicht ins Wasser fallen. Aber wir haben ja, wie gesagt, dieses System, was Sie als gelbe Tonne, grüner Punkt kennen, wo wir also versuchen, Kunststoffabfälle weitgehend zu sammeln und dann auch zu verwerten.
Ist das denn so möglich wie mit Papiertüten, wenn man jetzt an Plastikmüll denkt? Ist der so wiederverwertbar?
Theoretisch ja. In Deutschland muss man die Verwertung bei Kunststoffen vielleicht so unterscheiden, dass wir relativ hohe Recycleraten haben, Verwertungsraten, aber das eigentliche stoffliche Recyceln, also wie die Bürger sich das vorstellen, dass aus einem Kunststoffgegenstand wieder ein neuer, anderer Kunststoffgegenstand wird. Da sind die Raten allerdings nicht so hoch. Wir verbrennen also wahrscheinlich viel zu viel dieser Kunststoffe. Aber wir erfassen sie relativ gut. Es liegen bei uns weniger Kunststofftüten rum. Das können Sie auch beobachten. Bei uns liegen andere Materialien rum. Sehr stark Kunststofftüten fallen mir nicht so sehr auf.
Okay, dann handelt es sich bei dieser ganzen Sache ja auch nicht um ein Gesetz, was sozusagen den Einzelhandel festnagelt, sondern mehr um eine Vereinbarung. Wie genau wird die umgesetzt? Was bedeutet das?
Oh, das weiß ich nicht, wie der Handel das macht, aber ich denke mal schon, er wird darauf eingehen, spart dadurch Kosten, kann sich ökologisch darstellen, er macht ja nichts Falsches. Das kann man ihm ja nicht vorwerfen. Aber da wir unsere Tüten relativ häufig wieder nutzen, was die Europäische Union noch festgestellt haben, dass wir relativ wenig Tüten verwenden, sie häufig wieder verwenden. Bei uns gibt es ja in den Kaufhallen schon seit Jahrzehnten keine freien mehr. Es bezieht sich ja nur auf den Textilhandel, so wenn ich das so richtig verstehe. Aber in den Hallen müssen wir ja schon immer bezahlen. Also wer die kaufen will, macht es ja auch heute schon. So dass wir also relativ wenig verbrauchen im Vergleich zu anderen Ländern, wo es ja zum Teil immer noch an der Kasse Beutel gibt. Was bleiben wird, sind natürlich diese Hemdchentüten, also so nennen wir diese dünnen Dinger, in denen wir Obst und Gemüse einpacken, die werden natürlich bleiben, weil da wird es auch keine andere Lösung geben. Stellen Sie sich eine Kaufhalle ohne das vor, Sie können das nicht mehr, ich kann es noch und das will ich nicht wieder haben, muss man leider zugeben. Also es wird Veränderungen geben, die werden uns nicht umbringen, aber vielleicht haben wir auch andere Probleme. Aber wir müssen es auch umsetzen. Wenn es EU-Recht wird, dann müssen wir auch was tun.
Ja, das Ziel der Sache ist ja letztendlich, das Plastiktüten-pro-Kopf-Verhältnis zu ändern. Also man geht davon aus, dass diese Kosten letztendlich zum Verzicht auf diese Plastiktüte öfter auch führen. Denken Sie, halten Sie diesen Ansatz für erfolgreich?
Das wird auf jeden Fall funktionieren. Aber wir sind ja heute, da habe ich mir extra Zahlen gegoogelt natürlich, sind natürlich heute bei 64 Tüten. Das soll gesenkt werden auf 40, ist ja noch nicht so ein tolles Ziel. Liegt also weit unter dem EU-Durchschnitt, der also bei etwa 200 Plastiktüten liegt, also der Durchschnitt. Und wir sind dann also, verbrauchen nur ein Drittel davon. Das ist also, zeigt also schon, dass wir weniger verwenden als andere. Und das will man jetzt noch weiter senken. Muss man sehen. Häufig sind sie auch nicht ganz unpraktisch, diese Plastiktüten. Das darf man immer nicht vergessen. Ja, also Kaufhalle, Fahrradtasche habe ich immer dabei. Aber stellen Sie sich vor, Sie kaufen sich, was weiß ich, ein Kostüm. Dann wollen Sie das wahrscheinlich auch ordentlich verpackt haben. Also wir dürfen Kunststoffe nicht an sich verbannen. Dieses Gerät hat eine Kunststoffhülle, das ist Kunststoff und so weiter und so fort.
Ja. Ist ja auch letztendlich auch in sehr vielen Verpackungen. Ja. Und denken Sie auch, dass letztendlich auch ja so eine kleine Entschuldigung ist? Man erhebt jetzt sozusagen einen Preis auf Plastiktüten und sagt damit, ja, wir haben was dagegen gemacht, aber letztendlich sind zum Beispiel Kaffeekapseln oder ähnliches sehr großen.
Ja, ja, klar, das überliegt natürlich am Mode, dass wir das haben. Klar, Kaffeekapseln, wenn Sie sich die Behandlungsanlagen in Rostock anschauen, dann können Sie diese Kapseln also sehen in sehr, sehr großen Mengen. Was haben wir noch? Wir haben diese Trinkbecher, an denen Sie sich festhalten. Das ist auch eine Modesache. Aber das sind natürlich Moden, die kommen. Das Traurige dabei ist, dass diese Moden, die kommen, an denen wir ja als Ältere auch teilnehmen, bis auf die Kaffeekapseln und die Becher natürlich, dass solche Sachen häufig unökologisch sind, viele Moden. Dass sie also neue Verpackungsmaterialien in den Markt bringen, für die es häufig auch kaum Möglichkeiten gibt, die zu recyceln. Wir müssen also dann damit leben, was der Handel bringt oder die Hersteller, und die Abfallwirtschaft muss darauf reagieren dann.
Ja, was mich auch noch interessieren würde, letztendlich ist es ja auch ein Gewinn fürs Unternehmen. Also ich meine, es kommt ja auch Geld bei rum, sozusagen.
Für den Händler, der die Tüten nicht mehr einkaufen muss.
Oder halt auch dann sozusagen für den Verkauf, also diese Tüten verkauft und damit auch Gewinn macht.
Ja, ja.
Wo wird dieses Geld landen? Also es ist einfach nur sozusagen auch ein Gewinn für das jeweilige.
Ja, aber das haben wir ja bei vielen Systemen. Wir haben die Pfandpflicht, hatten vorher ein Riesentheater beim Einzelhandel. Sie müssen anbauen, Sie müssen Automaten kaufen und mittlerweile ist das eine ganz wichtige Einnahmequelle. Jede Pfandflasche, die nicht zurückkommt, ist bares Geld. Mhm. Und der Verkauf der zurückgekommenen Plastiktüten, der lohnt sich auch.
Ja.
Nicht Tüten, jetzt geht es ja um die Flaschen. Also der Verkauf der PET-Flaschen, der lohnt sich auch für die Handelsunternehmen.
Okay.
Das ist ja auch nicht verwerflich.
Ja.
Man muss ja, alle müssen sie irgendwie von was leben. Und dann sind natürlich auch ökologische Sachen immer mit einem Verdienst auf irgendeiner Seite verbunden. Das kann nicht anders sein.
Ja. Dann ist ja noch so ein bisschen die Frage, es handelt sich jetzt ja um eine Vereinbarung und um kein Gesetz, sozusagen eher so eine Selbstverpflichtung des Einzelhandels. Hm. Ja, das wirkt, finde ich, auch ein bisschen so, als würde man versuchen, ein Gesetz vom Umweltministerium zu vermeiden oder zu umgehen. Ja, sehen Sie darin vielleicht auch eine Ausweichtaktik?
Würde ich jetzt nicht so sehen. Wir haben eine ganze Reihe von solchen Vereinbarungen, die sehr gut funktionieren, wo man also im Prinzip mit der Branche gesprochen hat. Also ganz konkret haben wir nichts, was also uns verpflichtet, Altpapier zurückzunehmen, also die Industrie, und auch nichts für Bauschutt. Und Bauschutt ist die überwiegende Menge aller Abfälle in Deutschland, weit mehr als 50% auf freiwilliger Basis. Immer so ein bisschen unter Androhung, wenn das nicht funktioniert, bei einer gewissen Quote, die liegt so bei 89% beim Bauschutt, das erreichen wir bei den Abfällen, die wir produzieren, nirgendwo, dass man so etwas bedroht nur, und dann kann das durchaus gut funktionieren. Und mit so einer freiwilligen Verpflichtung kann das bei den Tüten genauso gut funktionieren. Ein Gesetz muss die Regierung, muss es durchs Parlament, einen Riesenaufwand, vielleicht ist es so auch leichter. Und wenn es funktioniert, warum soll ich gleich einen Knüppel immer rausholen?
Ja. Denken Sie denn, dass nicht ein Gesetz fällig wird aufgrund dieser EU-Regelung?
Ja, wir kommen mit dem Wertstoffgesetz nicht weiter. Das ist das Problem. Es müsste seit 1. Januar 2015 in Kraft sein. Und wir haben einen Stand, wir kommen, also was heißt wir? Das ist ja die Bundesregierung, das sind die Verbände, wo man sich also nicht einigen kann, was auch sehr, sehr schwer ist, auf neue Regelungen. Und dann ist es sicherlich nicht falsch, wenn man dazwischen für Teile freiwillige Regelungen vorschiebt, auf die man sich verständigen konnte. Ja, also eine gesetzliche Regelung ist häufig nicht einfach, weil wir haben ja eingefahrene Systeme, die kann man nicht in den Ruin treiben, da hängen viele Arbeitskräfte dran, viele Anlagen, Investitionen. Deshalb ist das Geschäft dann in der Beziehung sehr, sehr schwierig. Und dann ist so eine Regelung für so ein kleines Feld wie Plastiktüten sicherlich ausreichend erstmal.
Ja, dann vielleicht noch als abschließende Frage. Das ist jetzt ja sozusagen ein Weg, vielleicht ein bisschen den Verbrauch von Plastiktüten im Spezifischen einzudämmen. Was halten Sie denn für sinnvoll, um generell eine Reduzierung von dem Verbrauch von Plastik oder von Kunststoffen entgegenzuwirken, so als Alternativ, also ja, was sonst so möglich ist auf diesem Gebiet.
Na gut, was wir machen können, wir können natürlich Mehrwegbehältnisse verwenden, das machen ja viele von uns. Viele von uns verwenden Beutel, wenn sie einkaufen gehen, oder haben die immer in ihrer Tasche oder verwenden eine Pappkiste, die sie dann in die Papiertonne hoffentlich entsorgen, sodass wir also nicht diese Tüten kaufen müssen, wenn wir in der Kaufhalle sind. Viele von uns haben Getränkeverpackungen, die sie mehrmals verwenden für ihre Getränke, oder sie geben wenigstens die anderen wieder zurück. Also ein bisschen was hat sich schon bewegt im Vergleich zu meinetwegen 20 Jahren. 30 sage ich jetzt nicht, weil wir hier im Osten sind. Also es hat sich schon ein bisschen was verändert. Ja, ich will vor der Verteufelung warnen. Wir leben alle in dem System und müssen aufpassen, wollen wir das jetzt wirklich weghaben, diesen vielen Kunststoff. Und müssen uns überlegen, wie viel Öl geht denn in den Kunststoff rein. Und dann sind das höchstens 2% der Weltölproduktion. Und die 2% können wir woanders viel, viel leichter sparen. Ja, es ist auch ein Haufen Luxus mit diesen Kunststoffen verbunden. Und jeder von uns nutzt das unterschiedlich.
Ja, vielen Dank.
Soweit Herr Dr. Morschek von Uni Rostock zum Thema Plastiktüten. Über das eben Gesagte lässt sich sicherlich trefflich streiten. Denn es gibt zu diesem Thema auch andere Meinungen. Jetzt kommen wir zu unserem nächsten Beitrag. Da geht es um Müllbeseitigung zusammen mit dem NABU und der NAJU. Unsere Redakteurin Anja Bethke nimmt uns mal mit auf eine Strandwanderung.
Hier ist Anja, rasende Reporterin für Loro Umweltkonzentrat. Ich bin heute hier in Warnemünde, Hohe Düne. Und hier laufen ganz viele Leute rum mit Handschuhen und Beuteln und gucken nach unten, als ob sie ihre Kontaktlinsen verloren haben, und bücken sich. Ich weiß nicht, ob das ein neues Fitnesstraining ist, aber ich habe hier eine Frau mit einem blauen Shirt an. Ich glaube, die weiß dazu mehr. Was läuft hier eigentlich ab?
Heute sind ja ganz viele Leute von NABU und NAJU und aber auch von den Wassersportverbänden. Also es sind Taucher hier, Segler da, die Kanuten wollten auch kommen. Und gemeinsam wollen wir uns nämlich für saubere Meere einsetzen. Dafür, dass nicht mehr so viel Müll in unseren Meeren ist, und zeigen auch mit so einer Aktion, dass wir auch was tun müssen. Auch an Land kann man seinen eigenen Beitrag leisten und auch den Müll sozusagen, der wieder angeschwemmt wird, wieder einsammeln.
Super. Und macht ihr das hier zum ersten Mal?
Also in der Kombination an aktiven Leuten sind wir hier zum ersten Mal, aber die NAJU zum Beispiel aus Rostock macht hier auf jeden Fall öfter Strandsammelaktionen.
Sehr schön. Und die Sachen, die gesammelt werden, wo kommen die dann hin? Wem gehört dann der Müll oder wer muss sich dann darum kümmern?
Wir haben vorher mit der Stadt abgemacht, dass die eine Mülltonne aufstellen, wo wir dann den ganzen gesammelten Müll abgeben können, dass der dann sozusagen auch fachgerecht entsorgt wird und dann nicht am Ende wieder irgendwo hier einfach am Strand bleibt.
Sehr schön. Also der gemeinschaftlich entstandene Müll von ganz vielen Leuten überall an der Küste. Und es spielen hier scheinbar auch kleine Kinder mit, die fleißig sind. Der wird jetzt gemeinschaftlich wieder aufgesammelt. Man kann also auch selber was tun. Kann man denn, bevor der Müll hier landet, auch noch was tun, um zu vermeiden, dass er hier landet?
Ja, das ist ein Meeresschutz, fängt, sagen wir immer, im Kleinen auch schon zu Hause an. Man kann natürlich auch schon, wenn man zu Hause seinen Müll fachgerecht entsorgt, wenn man den Müll richtig trennt, auch schon einiges machen. Und dafür sorgen, dass auch gerade, wenn man am Strand ist, dass man dann zum Beispiel auch sein eigenes Geschirr mitbringt, dass man sich nicht immer den Coffee-to-go-Becher holt, den man dann am Strand liegen lässt, oder dass man auch seine Zigarettenkippe gar nicht erst irgendwie einfach im Sand ausmacht und dann stecken lässt. Einfach auch so viele kleine Dinge, mit denen man schon weiterhelfen kann, dass nicht so viel Müll bei uns im Meer landet.
Und worum geht es bei dem Projekt noch, außer um so Müllaktionen?
Das ganze Projekt Meere ohne Plastik hat verschiedene Stränge. Da ist es zum Beispiel dann auch Fishing for Litter, wo wir mit Fischern zusammenarbeiten. Die gehen, während sie regulär fischen gehen, sammeln sie den Müll dann auch noch ein, sammeln den in Big Bags bei sich an Bord und entsorgen den dann fachgerecht im Hafen. Dann auch ganz viel Öffentlichkeitsarbeit, dass wir versuchen, den Leuten das Thema näher zu bringen, zu sagen, wie viel Müll überhaupt im Meer landet und was sie selber machen können, wie sie selber aktiv werden können. Dann auch so Reinigungsaktionen, wie wir sie heute hier machen zum Beispiel.
Wenn man jetzt noch mehr wissen will über das Projekt oder die Thematik, wo kann man sich dann informieren?
Zum Beispiel bei uns auf der Internetseite unter www.meereohneplastik.de oder auch einfach bei uns, ja, auf der Internetseite allgemein anrufen, E-Mail schreiben. Wir helfen gerne weiter.
Vielen Dank dafür. Ich befinde mich hier jetzt in einem Steinfeld am Strand von Warnemünde, Hohe Düne, und sehe hier schon seit mehreren Minuten, eigentlich schon über 10, 20 Minuten, eine Gruppe zwischen den Steinen rumkrabbeln. Also das ist zwar noch Strand, aber die kommen hier gar nicht weg. Hallo, wie seid ihr eigentlich zu der Veranstaltung hergekommen?
Ja, also wir sind darauf aufmerksam geworden durch Loro. Ich habe da einen Beitrag auf Loro gehört.
Am Wochenende war das und dann habe ich mir gedacht, muss ich unbedingt hin. Habe es auch nochmal auf Facebook gepostet, um dann nochmal ein paar mehr Leute darauf aufmerksam zu machen, einfach, dass sie ruhig was Gutes tun können, was Sinnvolles an der frischen Luft mit Nachhaltigkeit.
Und warum seid ihr jetzt hier die ganze Zeit an einer Stelle?
Weil hier zwischen den Steinen extrem viel Kleinmüll liegt. Wir haben schon große Plastikplatten rausgeholt und Rohre. Also man weiß gar nicht, wo man hier zuerst anfangen soll.
Praktisch. Und ihr seid hier eine ganze Familie oder
was? Ja, ich bin hier mit meinen beiden Kindern.
Meinen Kindern. Und die junge Dame hier ist ganz fleißig, die rennt hier rum und wirbelt. Was hast du schon alles gefunden?
So ein Plastikding.
Und warum machst du hier mit? Warum ist das wichtig, dass wir hier das wegsammeln?
Weil das Spaß macht und weil das wichtig ist.
Warum ist das wichtig?
Weil die Tiere dabei sterben können und krank werden können.
Welche?
Alle Tiere, also alles Mögliche, die Tiere. Also einfach die Vögel und die Fische. Also wenn da so Müll im Wasser rumschwimmt.
Was machen die mit dem Müll?
Fressen.
Und das ist nicht gut?
Mhm.
Siehst du, das hat sogar schon, hast sogar schon du erkannt. Und das macht jetzt Spaß, das wegzusammeln. Das findest du gut.
Mhm.
Und deine Mutti hat mir gesagt, du bist aber ein bisschen am Verzweifeln. Warum?
Weil die Tiere dabei sterben.
Und weil du dich fragst, wie so viel Müll hierher kommt, ja? Wer das wohl alles war, das waren bestimmt ganz viele gemeinsam. Aber es ist schön, dass ihr das jetzt sicher aufräumt. Vielen Dank!
Vielen Dank an Anja für diese kleine Reportage. Und nicht vergessen, im Herbst gibt es dann den nächsten Coastal Cleanup Day. Plastikmüll findet man in allen Teilen der Welt, von der Antarktis bis zum Amazonas-Regenwald. Und da stellt sich die Frage, kriegt man den Müll nochmal weg? Dazu haben japanische Forscher eine interessante Entdeckung gemacht. Genau darüber habe ich mich mit dem renommierten Forscher Professor Dr. Bornscheuer der Uni Greifswald unterhalten. In letzter Zeit gab es die Meldung in den Medien, dass Bakterien entdeckt wurden, die Plastik verzehren. Was ist so ungewöhnlich an dieser Entdeckung?
Ja, das Ungewöhnliche an dieser Entdeckung ist insbesondere, dass dieses Bakterium, das eine japanische Forschergruppe gefunden hat, tatsächlich in der Lage ist, diesen Kunststoff, das war PET, das kennt man von den Trinkflaschen, komplett verwerten zu können. Es gibt schon verschiedene Veröffentlichungen, wissenschaftliche Arbeiten zum Thema Abbau von Plastik durch Mikroorganismen und da wurden auch schon mal Pilze gefunden oder sogar auch Würmer, die im Verdauungstrakt auch Bakterien haben, die so, ich sag mal, so ein bisschen an dem Plastik rumknabbern können. Dass es aber komplett verwertet wird als Nahrungsquelle, das ist das Besondere an dieser Entdeckung der Japaner.
Ja, wo kommen diese Bakterien eigentlich her?
Na, die Japaner haben das in einer mehrjährigen aufwendigen Forschungsarbeit, haben die das auf einer Müllkippe, sage ich mal, gefunden oder PET-Recyclingstation. Das heißt, die haben dort, da liegen ja überall die Kunststoffreste rum und die haben dort eben ganz viele Proben eingesammelt in der Hoffnung, dort vielleicht Hinweise zu finden für einen mikrobiellen Abbau. Ich formuliere das vorsichtig, weil man das ja vorher nicht weiß, wenn das noch keiner gefunden hat, ob man Erfolg haben wird. Und haben dann eben aus diesen 250 Proben zunächst ein Konsortium von Mikroorganismen gefunden, das wohl diesen Kunststoff spalten kann. Und dann konnten sie zum Schluss zeigen, dass es ein einziges Bakterium, das das kann.
Das heißt, diese Bakterien haben einen natürlichen Ursprung? Gab es sie immer schon?
Ja, die Bakterien gibt es bestimmt schon sehr lange. Da reden wir über, weiß ich nicht, Millionen Jahre. Das ist aber auch ein wissenschaftlich interessanter Aspekt dieser Studie, weil es uns auch ein bisschen was erläutert, wie Evolution in der Natur funktionieren kann. Weil meistens können wir ja schlecht einschätzen, wie schnell oder wie langsam Evolution ist. Da es den Kunststoff aber erst seit 70 Jahren gibt, können die Bakterien ja den Abbauweg nicht länger als 70 Jahre entwickelt haben. Und das Bakterium gibt es bestimmt schon viel länger und das Bakterium hat mit Sicherheit auch schon Enzyme gehabt, also Katalysatoren, die grundsätzlich so eine Art chemische Reaktion durchführen können wie beim Abbau von PET. Das Besondere ist aber, dass diese beiden Schlüsselenzyme, die das große Polymer in kleine Stücke zerkleinern und ein zweites Enzym, das aus einem Oligomer dann die Einzelbausteine herstellt, dass die anscheinend tatsächlich für diese spezielle Aufgabe evolviert sind.
Bitte was?
die wurden da durch die Evolution daraufhin entwickelt. Also man konnte nachweisen, dass für den Abbau braucht man ja Enzyme, das sind Biokatalysatoren, die eben chemische Reaktionen durchführen. Wenn wir was essen, haben wir auch sehr viele Enzyme, die das in die Bausteine zerlegen. Und dieser Organismus hat eben zwei Enzyme, die genau diesen Job machen, PET in die Bausteine zu zerlegen. Und die haben gefunden, dass wenn der Kunststoff anwesend ist als Nahrungsquelle, dann produziert das Bakterium deutlich mehr von diesen beiden Enzymen. Das heißt, die Enzyme sind mit sehr großer Wahrscheinlichkeit genau auf diese Aufgabe hin entwickelt worden durch Evolution.
Was kommt dann eigentlich als Endprodukt raus von den Bakterien? Weil bei Plastik weiß man ja auch, dass da so Sachen drin sind wie Weichmacher, Stabilisatoren, Flammschutzmittel, die ja alle potenziell giftig sind.
Normalerweise hat das Bakterium irgendeinen Zucker als Kohlenstoffquelle, um wachsen zu können und sich teilen zu können. Und in diesem speziellen Fall kann das Bakterium eben auch die Monomere von dem Kunststoff verwerten und dann entsteht halt Biomasse, CO2 und Wasser. Das ist eigentlich auch der besondere Aspekt, dass es das komplett auffressen kann.
Das heißt auch, diese potenziellen Giftstoffe sind dann auch vom Bakterium verwertet worden?
Ja, das ist ein Punkt, der in der Arbeit der Japaner nicht behandelt wird. Das kommt auch immer stark darauf an, was für eine Art Kunststoff das ist, welche Anteile an Weichmachern dort drin sind, weil die können ja auch toxisch sein unter Umständen, wenn sie freigesetzt werden, auch für das Bakterium. Das ist in dem Fall offen. Hinzu kommt noch, dass sehr viele Kunststoffe ja auch Verbundwerkstoffe sind, die eben nicht nur aus einem Kunststoff bestehen, sondern aus vielen. Bei PET ist das aber meines Wissens nicht so, das besteht wirklich nur aus dem Kunststoff PET.
Das heißt, alle anderen Plastiksorten wie PVC, PC etc., Polystyrol, die können von diesem Bakterium nicht zersetzt werden.
Ja, von diesem Bakterium nicht. Das hängt einfach auch damit zusammen, wie die chemische Struktur des Polymers ist. PET besteht aus Estern, ist also ein Polyester aus fachlicher Sicht. Da gibt es auch noch andere Polyester, Polymilchsäure, Polylactide, Polyhydroxybuttersäure und so weiter. Da kann es sein, dass dieses Bakterium vielleicht auch die hydrolysieren kann, spalten kann. Aber für PVC, Polyvinylchlorid oder Polystyrol oder Polypropylen, da sind die chemischen Bindungen und die Verknüpfungen völlig anders als im PET. Es gibt allerdings, eben wie ich am Anfang schon sagte, so einen Wurm, der in seinem Darm Bakterien hat, die können an Polystyrol, also Styropor, knabbern und dort zumindest etwas abbauen. Und es gibt auch einen Pilz, der an Polyurethan, das kennt man als Bauschaum, eben auch Spaltprodukte herstellen kann, aber bei weitem nicht so effizient wie dieses Bakterium für PET.
Ist denn dieses Bakterium jetzt auch in Bezug auf diese Vermüllung mit Plastik in den Meeren oder sonst wo, ist das ein Lösungsansatz, der dieses Problem beseitigt?
Das ist sicherlich ein Lösungsansatz. Da muss man natürlich auch genau hingucken, wie gut sowas auch technisch umgesetzt werden kann. Ob das kann sicherlich nur ein Beitrag zu dem Problem der Umweltverschmutzung sein. Zum einen, wie Sie ja selber schon sagten, es gibt sehr viele Kunststoffe. Dieses Bakterium kann einen bestimmten Kunststoff hydrolysieren, spalten, abbauen. Das zweite ist, und das ist auch noch völlig offen, würde das Bakterium zum Beispiel in der Ostsee aktiv sein, kann es da überleben, kann es im Salzwasser leben, kann es bei niedrigen Temperaturen Kunststoffe aufbrechen, das muss man erstmal herausfinden. Die Arbeit der japanischen Gruppe ist auf jeden Fall ein sehr interessanter Startpunkt für viele Wissenschaftler auf der Welt, um sich gezielt dieser Fragestellung zu widmen, um das weiter zu erforschen. Und der zweite Aspekt ist, wir wollen ja auch nicht, dass jeder Kunststoff unkontrolliert abgebaut wird. Ja, ich will nicht mit meinem Segelboot auf der Ostsee unterwegs sein und dann wird das von den Bakterien aufgeknabbert. Das ist sicherlich nicht Sinn der Sache. Gleichzeitig kann man dieses Bakterium oder ähnliche Bakterien sicherlich nutzen, um an Recyclingstationen den Kunststoff zu verwerten und wieder in die Bausteine zu zerlegen und die dann wiederum zu nutzen, um neuen Kunststoff herzustellen.
Ja, wie lange würde sowas dauern? Ich habe in der Zeitung gelesen, dass es wenig Masse umsetzt.
Ja, das waren in den Versuchen, die Japaner im Labor gemacht haben, 6 Wochen, um bei 30 Grad einen dünnen PET-Film, also letztendlich so dünn wie so ein Tesafilmstreifen, abbauen zu können. Das ist schon vergleichsweise langsam. Und wenn das Bakterium sehr schnell wäre, dann hätte man das, glaube ich, schon früher gefunden, weil dann hätte man das sehr schnell entdeckt, dass PET-Flaschen plötzlich abgebaut werden. Aber für die Wissenschaftler in dem Gebiet weiß man ja jetzt, wie das funktioniert. Und es gibt viele Methoden, um das Bakterium zu verbessern in seiner Aktivität, damit es das schneller kann. Oder eben, ich sag mal salopp, die Baupläne für diese beiden Enzyme in andere Bakterien einzubringen oder in Hefen und die dann zu nutzen, um den Kunststoff effizienter abzubauen.
Das heißt, in absehbarer Zeit können wir da noch nicht mit so einem Durchbruch rechnen, dass man sagt, wir schmeißen das ganze Plastik irgendwo in eine Recyclingstation, das wird wieder umgewandelt.
Nein, absehbare Zeit ist, muss man sich überlegen, was damit gemeint ist. Also ich kann mir schon gut vorstellen, dass wir in einem Zeitfenster von einigen Jahren durchaus Verfahren sehen können, die zumindest im Pilotmaßstab schon funktionieren. Und Plastik nicht in die Natur werfen, sondern recyceln, an der Recyclingstation abgeben. Das ist, glaube ich, das Wichtigste und sich zu überlegen, wo man eben auf die Plastiktüte verzichten kann.
Soweit Professor Dr. Bornscheuer. Ihr habt's gehört. Die Bakterien alleine werden uns nicht vom Plastikmüll befreien. Und jetzt die Umweltnachrichten. Delfine in der Ostsee. Seit dem letzten Jahr wurden immer wieder Delfine in der Ostsee beobachtet. Jetzt wurde erstmals eine ganze Herde dieser Meeresäuger gesichtet. Grund dafür könnten Salzwassereinbrüche in die Ostsee sein. Das Sauerstoff und salzreiche Wasser verbessert die Lebensbedingungen in der Ostsee für die Delfine und ihre potenzielle Beute. Schon im letzten Jahr gab es immer wieder vereinzelte Sichtungen der kleinen Zahnwale. Der Kieler Walforscher Boris Zulik vermutet sogar, dass sich die Delfine langfristig in der Ostsee ansiedeln könnten. Bislang gab es erst 2 Delfinsichtungen in der Ostsee, diese liegen aber schon lange zurück. Smart schmutziger als 28 Tonnen LKW. Der Abgasskandal findet kein Ende. Bislang stand vor allem der Autobauer Volkswagen im Fokus der Öffentlichkeit, bei dessen Dieselautos eine Abschaltvorrichtung zur Manipulation von Abgaswerten eingebaut ist. Jetzt hat die Deutsche Umwelthilfe, kurz DUH, erstmals eigene Abgastests an der Berner Fachhochschule in der Schweiz durchführen lassen. Dabei wurde ein Kleinwagen der Marke Smart getestet. Dieser stieß 4-mal so viel gesundheitsschädliche Stickoxide aus wie ein 28 Tonnen Daimler Lastwagen. Weitere Tests des DUH sollen ab April folgen. Die Deutsche Umwelthilfe habe außerdem umfangreiche Hinweise auf mögliche Abschalteinrichtungen zur Manipulation von Abgaswerten auch bei Modellen von Opel, Renault, Fiat und Mercedes. Die Deutsche Umwelthilfe hat diesen Schritt unternommen, da sie dem Bundesverkehrsministerium Untätigkeit vorwirft. Laut Deutscher Umwelthilfe sterben jährlich etwa 10.000 Menschen an den Folgen von Dieselemissionen. Umweltausschuss gegen unbeschränkte Glyphosat-Zulassung. Aktuell finden kontroverse Diskussionen um die Neuzulassung des Pestizids Glyphosat in der EU statt. Diese soll im Sommer beschlossen werden. Der Umweltausschuss des Europäischen Parlaments hat sich in einer Abstimmung nun gegen die unbeschränkte Zulassung des Pestizids Glyphosat ausgesprochen. In ihrem unverbindlichen Entschließungsentwurf rufen die Abgeordneten die EU-Exekutive auf, eine neue Beschlussvorlage auszuarbeiten. Laut Umweltausschuss soll die EU-Kommission die Studien veröffentlichen, aufgrund derer die EU-Kommission die Laufzeiten des Pestizids verlängern möchte. Außerdem sei die Frage ungeklärt, warum Glyphosat die maximale Verlängerung von 15 Jahren erhalten soll. Die Weltgesundheitsorganisation der UNO hat das Pestizid Glyphosat als potenziell krebserregend eingestuft. Soweit die Umweltnachrichten. Kommen wir zu einem Beitrag eines anderen freien Radios, nämlich Radio Korax aus Halle. Die können nämlich auch gutes Radio machen. Die NGO One Earth, One Ocean ist dabei, ein Schiff zu entwickeln, dass das Problem der Vermüllung der Meere lösen oder wenigstens eindämmen könnte. Es geht dabei um den Katamaran Seekuh. Der wird gerade in einer Lübecker Werft gebaut. Mit einem Netz soll die Seekuh Plastikmüll aus dem Wasser sammeln. Nina Westermann von Radio Korax sprach mit dem Vorstand von One Earth Ocean, Günther Bonin, zuerst einmal über den Aufbau des Katamarans.
Ja, wie der Name schon sagt, das ist ein Katamaran, der hat 2 Rümpfe und Quertraversen und dazwischen befinden sich 2 Netze, die bis 5 Meter Tiefe gehen können. Da befindet sich auch das meiste Plastik, ungefähr von der Oberfläche bis 5 Meter. Und wir fahren quasi ganz langsam mit 4 Kilometer quasi in die Strömung rein oder fahren vorwärts und sammeln dann Plastik ein, das größer ist als 2,5 Zentimeter und können an Ort und Stelle feststellen, um was es für ein Plastik sich handelt und wie weit die Gegend verschmutzt ist.
Wie und wo kann denn dieser Katamaran dann zum Einsatz kommen?
Also wir werden jetzt dieses Jahr zu Ende bauen, dann wird er erstmal in der Ostsee, in der deutschen Ostsee fahren. Ich nehme an, von Rügen vielleicht so bis in die Schlei. da der auseinandernehmbar ist und aus zwei Katamaranen besteht, die man auseinandernehmen kann, können wir den weltweit einsetzen, um zu zeigen, dass es eine Lösung gibt. One Earth and Ocean möchte ja darauf aufmerksam machen, dass die Gewässer nicht sauber sind und aber auch Lösungsvorschläge anbieten. Das heißt, diese Seekuh kann zeigen, dass man reinigen kann, indem man Geräte baut, um die Gewässer wieder zu reinigen, was natürlich unheimlich wichtig ist.
Wie effektiv wird denn dann die Seekuh sein? Ich habe gelesen, dass sie eine Geschwindigkeit von 2 Knoten, also 4 km/h hat. Das klingt ja jetzt erstmal nicht so schnell. Wie viel Müll kann sie denn einsammeln?
Gut, wir haben uns viel Zeit gelassen, keinen Müll einzusammeln. Deswegen ist eine Seekuh, die langsam fährt, Müll einsammelt immer noch besser als nichts. Aber es ist natürlich klar, die Erde besteht aus 2/3 Wasser und die Seekuh ist natürlich ganz klein und kann 2 Tonnen auf einmal aufnehmen, das mehrmals am Tag. Wichtig ist aber, dass es zeigen kann. Unser Gesamtkonzept sieht eigentlich anders aus. Wir arbeiten mit Satellitentechnik, das heißt, der Satellit sieht heute schon, dass 4 Tonnen Kunststoffabfälle alleine aus der Donau ins Schwarze Meer gelangen. Über 100 Tonnen, 150 oder mehr aus der Bucht von Rio und so weiter und so fort. Das heißt, wir wissen ganz genau, wo der Kunststoff ist und der Müll ist und können dann gezielt mit Fischern und eigenentwickelten Netzen an Ort und Stelle bis zu 200 Tonnen am Tag rausholen. Das ist dann schon eine etwas größere Lösung.
Das klingt ja nicht schlecht. Was passiert denn aber mit dem Plastikmüll, der eingesammelt wurde? Auf dem Land hat er ja eigentlich auch nicht so viel zu suchen.
Das ist richtig. Wir sind auch gegen die Verbrennung, wobei wir unterscheiden müssen, wo es auch eingesammelt wird. Wenn es in Europa eingesammelt wird, dann sollten wir es wieder recyceln. Wir wissen ja auch, dass in Deutschland nur wenig wirklich recycelt wird. Das meiste wird ja verbrannt, also thermisch genutzt. Wir wollen in den Ländern, wie zum Beispiel Brasilien als Beispiel oder Kambodscha, auf den Meeren den Kunststoff einsammeln und auch schon da an Ort und Stelle sortieren nach verschiedenen Qualitäten und dann wieder an Land bringen und letztendlich weiterverkaufen und recyceln.
Zwischen den Rümpfen von diesem Katamaran ist dann also auch dieses Netz. Sie haben ja jetzt gerade gesagt, das geht bis zu 5 Meter tief. Besteht da nicht vielleicht auch die Gefahr, dass Meerestiere dadurch gestört werden oder sich sogar in dem Netz verheddern könnten?
Das Netz ist ja jetzt von der Länge her vielleicht 4-5 Meter lang und 4-5 Meter tief. Wir fahren da vorne, haben Taucher dabei und wir sind sehr langsam unterwegs. Also aus Erfahrung mit den kleineren Geräten, da haben wir noch nie ein Tier gefangen und vielleicht mal einen toten Fisch. Die Netze sind aber auch bei der Seekuh schon etwas größer als bei den kleinen Seehamstern. Wir haben 2,5 Zentimeter Maschengröße, sodass wir noch fahren können. Und natürlich der Plankton und die Algen da keinen Schaden nehmen. Natürlich Mikroplastik können wir natürlich auch nicht einsammeln.
Klingt ja auch so, als ob sie eine sehr tierfreundliche Organisation ist. Die Seekuh ist ja auch nach einem Tier benannt. Und ich habe auch gelesen, dass sie auch andere Wasserfahrzeuge haben, die nach Tieren benannt sind. So wie Sie gerade gesagt haben, den Hamster oder auch einen Seeelefanten oder einen Seewolf. Wie kommen denn diese Namen zustande?
Wir machen viel mit Kindern, also wir sind viel in Schulen unterwegs, aber natürlich auch Universitäten. Und die Kinder wissen meistens mehr als die Eltern über die Problematik, was Kunststoff angeht. Und das finden wir einfach toll, wenn die Kinder hier in Bayern, wo wir mit dem Seehamster rumfahren, dann am Wasser sind und den Seehamster, dann rufen sie immer, Mama, Mama, der Seehamster kommt. Also es soll halt eben auch für die Kinder verständlich sein.
Also Sie haben ja auch schon andere Gewässersäuberungsboote, die ähnlich funktionieren. Die sind auch schon im Einsatz. Auf welchen Gebieten denn?
Ja, wir reinigen Grunde genommen im Sommer hauptsächlich Gewässer, Badegewässer von Müll und von Algen oder sogar von Entenkot. Wir haben ein Netz entwickelt, wir können sogar Entenkot rausholen. Wir sind natürlich auch Kieler Woche und die ganzen Hafenfeste an der Ostsee, da sind wir auch öfter und reinigen dann auch, um einfach zu zeigen, dass es geht. Das ist aber jetzt im Grunde genommen eine Mischung an verschiedenen Sorten von Müll. Das ist nicht reiner Kunststoffmüll. One Earth and Ocean hat sich ja zum Ziel gesetzt, aufmerksam zu machen auf die Verschmutzung aller Gewässer. Wir wissen ja, dass wir Plastik mittlerweile überall haben, gibt ja momentane Studien, also auch gerade der Rhein ist sehr verschmutzt. Man sieht es halt eben nicht, weil es im Süßwasser untergeht, der Kunststoff, und diese großen sogenannten Müllteppiche sieht natürlich auch keiner, weil wir die ja auch im Fernsehen erzählen, in den Nachrichten.
Die Seekuh an sich soll ja auch noch im Sommer schon auf der Ostsee Müll fischen. Welche Gebiete stehen denn, wenn das alles Erfolg hat, danach an?
Gut, also wir haben den Rohbau haben wir jetzt finanziert, jetzt kommt noch die Ausrüstung, stellen Sie vor, Sie haben ein Haus gebaut und die Wände stehen und der Putz, die Fenster sind drin, aber dann fehlt natürlich das Innenleben, Elektrik, Elektronik etc., Motoren, die Netze, die Netzkonstruktion, die Reling. Wir wollen aber dies auf alle Fälle noch starten und dieses Jahr und vielleicht auch sogar nächstes Jahr ist die Ostsee angedacht und dann wollen wir das in einen Container packen, die liebe Seekuh, und weltweit einsetzen. Die geht dann quasi international auf Tour, einfach um zu zeigen, dass man anfangen kann, aufzuräumen.
Jetzt mal ganz allgemein, wie groß ist denn momentan die Bedrohung durch Plastikmüll in unseren Meeren?
Wir machen seit über 3 Jahren mit internationalen Reedereien Wasseruntersuchungen. Wir haben ein eigenes Labor. Wir haben in den letzten 3 Jahren keine einzige Wasserprobe gefunden, wo kein Plastik drin ist. Das heißt, die Schiffe nehmen ungefähr 5 Meter Wassertiefe, nehmen die das Wasser auf, um ihre Maschinen und Generatoren zu kühlen. Und wir nehmen das Wasser, um zu testen, was da an Plastik drin ist. Wir haben weltweit keine einzige Wasserprobe bis jetzt untersucht, wo kein Plastik drin ist. Aktuelle Studien wissen ja auch, dass 4 Tonnen alleine aus der Donau rauskommen, jeden Tag ins Schwarze Meer. Wir wissen, dass der Rhein sehr verschmutzt ist, gerade auch in der Gegend von Köln. Wir wissen, dass wir Plastik essen, wenn wir Fisch essen. Wir wissen, dass wir Plastik trinken, wenn wir Wasser trinken, und die Zähne putzen, Peeling etc. Und viele Teile von diesen Flusen sind auch schon in der Luft. Also man kann das schon atmen. Es ist eigentlich eine Katastrophe, aber es ist schleichend und man merkt es eigentlich nicht direkt, wenn man, sage ich jetzt mal, in Deutschland lebt.
Das Ganze ist ja ein Projekt von One Earth, One Ocean, von dem Sie auch der Vorstand sind. Was ist denn das für eine Organisation?
Ja, wir sind gemeinnützig. Wir kümmern uns darum, aufmerksam zu machen, dass mit unseren Gewässern irgendwas nicht stimmt. Das ist unser Ziel. Wir sind also ein Umweltverein, Verband, dessen Zweck es ist, die Umwelt zu schützen. Gerade was auch die Tierwelt angeht, die Menschen und natürlich internationale Projekte. Gerade ist wieder einer von uns unten in Nigeria und sucht das nächste Gebiet raus. Wir waren letztes Jahr schon im Juni in Nigeria. Wir sind die einzige Organisation, die sich ins Niger-Delta traut und auch da aufräumt. Und wir sind auch schon ein bisschen mutig. Einfach auch, um zu zeigen, die Gewässer hängen alle zusammen. Es ist eigentlich egal, wo man anfängt aufzuräumen. Alle Gewässer hängen zusammen und wir trinken alle letztendlich dasselbe Wasser.
Sie haben das ja gerade schon angesprochen. Sie sind auch beim Niger aktiv. Was für andere Projekte hat denn One Earth, One Ocean noch, abgesehen von der Seku?
Wir haben eine internationale Datenbank. Die ist auch öffentlich zugänglich auf unserer Homepage, oneearthoneocean.com. Da kann man sehen, wie weit schon internationale Wissenschaftler an dem Problem arbeiten. Das sind alle Studien drin seit 2009. Da kann man zum Beispiel einklicken, zum Beispiel, Golf von Mexiko oder Marienlitter. Da findet man alle Literatur, Angaben und auch die wissenschaftlichen Untersuchungen zu dem Thema. Dann machen wir international unsere Wasseruntersuchungen. Das heißt, wir geben Reedereien Container mit. Wir sind der einzige Verein, der im Hamburger Containerhafen einen eigenen Container stehen hat. Das beschleunigt die Sache, weil wir dann das Wasser vorher schon filtern können. Unser Labor, das macht der Dr. Stör, das ist ein Mikrobiologe. Unser Dr. Emanuel Duro ist gerade in Nigeria unterwegs. Also dafür, dass wir ein kleiner Verein sind, tun wir ziemlich viel.
Das sind ja sicher auch alles Projekte, in denen viel Geld steckt. Wie finanzieren Sie denn diese Projekte und kann man euch da vielleicht noch unterstützen?
Ja, das wäre natürlich super. Wir freuen uns wirklich über jeden Euro. Wir finanzieren das alles selber. Die Deutsche Telekom hat uns unterstützt und die Röchling-Stiftung unterstützt uns sehr stark jetzt bei der Seku. Daimler hat uns bei der Datenbank unterstützt, möchte uns auch in diesem Jahr unterstützen. Das sind jetzt große Namen, aber das klingt so nach viel, aber es ist so viel. Wir haben mittlerweile auch, wie gesagt, den Dr. Stör, den Mikrobiologen und auch den Chemiker, die haben wir, sind Angestellte bei uns. Wir würden uns auch freuen über einen Paten, der vielleicht sagt, okay, bei der Seku möchte er gerne die Reling übernehmen oder die Rettungsinsel oder dies und das und jenes. Jeder, der das macht, wird auch bei uns genannt. Wir werden auch im Sommer ein großes Fest machen dann in Lübeck, wenn die Seku ins Wasser kommt. Und dazu wird auch die Öffentlichkeit eingeladen.
Vielleicht abschließend, was kann man denn ganz allgemein tun, damit sowas vielleicht in Zukunft irgendwann gar nicht mehr nötig ist? Also was kann man tun, um Plastikverschmutzung in unseren Gewässern zu vermeiden?
Wir haben sehr wahrscheinlich, 400 Millionen Tonnen Plastik und davon gehen 5% jedes Jahr ins Wasser. Viele reden von 6-7 Millionen. Ich behaupte, es sind 15 oder 20. Ist egal, ist einfach zu viel. Das Hauptproblem kommt eigentlich momentan aus Asien, über 60%. Die schmeißen das Plastik einfach in Jakarta, wenn die Flüsse trocken sind, einfach in die Flussbetten. Dann kommt der Monsun, wird alles rausgeweht. Wir müssen den Menschen vor Ort, die weniger Geld haben als wir, müssen wir Geld geben zum Aufräumen. Wir müssen einfach Geld geben, weil Plastik ist kein Müll, sondern ist ein Wertstoff. Wir selber zu Hause können natürlich auch anfangen. Da fängt es an mit dem Seifenspender. Der muss da nicht aus Plastik sein. Ein gutes Stück Seife reicht doch da auch. Diese ganzen Umverpackungen, wir kaufen Biofleisch oder irgendwelche Pilze und dann ist diese dünne Folie drauf. Das darf einfach nicht sein. Und einkaufen mit Plastiktüten muss ja auch nicht sein. Man kauft sich mal eine Stofftüte und setzt die oft ein und dann macht das auch schon Sinn.
Soweit der Beitrag vom Freien Radio Korax aus Halle. Das war's für heute mit dem Umweltkonzentrat. Mein Name ist Aldo Segler. Die nächste Sendung gibt's dann wieder am 4. Mittwoch des Aprils, also einschalten. Und wenn ihr auch mal Lust habt, selbst Reporter hier beim Umweltkonzentrat zu spielen, so schreibt einfach eine Mail an mitmachen@loro.de. Tschüss!